Ja, liebe Gemeinde, es macht mir wirklich Freude, immer wieder Freude, hier in Eringshausen zu sein. Das hängt auch mit unserer gemeinsamen Vergangenheit zusammen. Es ist, ich habe hier gerade wieder mit einigen Leuten gesprochen und wir haben uns erinnert, als ich noch Sekretär in Stefan im Westbund war, an bestimmte Ereignisse. Und da kann ich nur sagen, es war, als ob ein Rauschen im Wald von alten Zeiten spricht. Also es macht mir wirklich Freude, hier oben stehen zu dürfen und das hängt auch damit zusammen, dass wir in der Tat eine gemeinsame Geschichte haben. Also wenn wir Augen und Ohren auf die Medienlandschaft unseres Landes richten, dann kommt uns dort zurzeit, so ist mein Eindruck, sehr viel Empörung entgegen. In Siegen empfangen wir den Westdeutschen Rundfunk, also den WDR, und der WDR 5 hat diesem Sachverhalt vor einigen Wochen ein Tagesgespräch gewidmet. Dort konnten dann die Dampfplauder unserer Region ihren Frust ablassen. Tenor dieser Sendung: der Zusammenhalt in unserem Volk schwindet. Die im Deutschlandlied besungene Einigkeit bleibt auf der Strecke. Alte Parolen werden wieder laut. Wir sind das Volk, ruft man auf den Straßen, besonders im Osten unseres Landes. Aber heute aus Angst, die Regierenden könnten den Kontakt zu den Regierten verloren haben. Letztere, also die Regierten, fürchten, dass die Politik ihre Nöte nicht mehr versteht. Gestern waren es abendliche Spaziergänge gegen den vermeintlichen Impfterror. Heute schafft sich die Angst vor Überfremdung durch Migration Luft. Die einen verkünden jetzt gerade ganz aktuell, Einwanderung holt dringend benötigte Fachkräfte ins Land. Andere halten dagegen und sehen schon den Zusammenbruch unserer Sozialsysteme. Und über allen gewissermaßen schwebt inzwischen das Gespenst der unbezahlbaren Energierechnungen. Ich will das hier gar nicht weiter kommentieren, aber die aufkommende Hilflosigkeit, die Wut und die Empörung hat ganz sicher mit solchen oder ähnlichen Nachrichten zu tun. Das macht ja etwas mit uns. Wie ordne ich die Flut dieser Informationen? Fest steht, dass sie in der Summe ganz sicher meine Alltagsdeutung beeinflussen. Schlechte Nachrichten schaffen keine Lustigkeit, das ist völlig klar. Wie interpretiere ich all diese Nachrichten, die doch zunächst ein unglaubliches Durcheinander produzieren? Und vor allem, was geschieht da mit meiner Seele? Wie deute ich vor diesem Hintergrund, vor dem Hintergrund solcher Nachrichten, Wirklichkeit? Und Wirklichkeit meint Alltag. Wie deute ich das? Das ist zunächst eine sehr abstrakte Fragestellung. Und zum besseren Verständnis möchte ich Ihnen daher die Geschichte vom Dobermann Paul erzählen. Sie werden vielleicht staunen, aber der Journalist Uwe Schulz erzählte uns diese Geschichte beim diesjährigen Empfang des Kirchenkreises Siegen. Dort sprach er nämlich zu dem Thema eine Wirklichkeit und tausend Wahrheiten. Er versicherte uns, dass die Geschichte so stattgefunden hat. Also, Paul hatte als Hund eine auskömmliche Existenz. Viele Jahre begann der Tag für Paul mit dem gleichen Ritual. Sein Herrchen öffnete frühmorgens die Tür, die in den Garten führte. Paul lief raus, um an einem großen Baum sein Bein zu heben, was unter seinesgleichen ja nicht unüblich ist. In der Zwischenzeit ging Herrchen im Haus zum Kühlschrank und füllte Pauls Napf bis an den Rand mit Milch. Und Paul lernte, sein Gang in den Garten wurde jeden Tag mit einer großen Portion Milch belohnt. Während Paul noch draußen war, musste Herrchen eines Tages mit Entsetzen feststellen, dass im Kühlschrank keine Milch mehr war. Paul kam nach dem üblichen Gang in den Garten zurück, um sich am Napf die zu erwartende Belohnung seiner Gartenaktivitäten einzuholen. Er kannte natürlich nicht den leeren Kühlschrank, sah auch nicht die Verzweiflung des Herrchens und ihm plagte auch keine fehlende Milch, warum auch. Als Paul den leeren Napf sah, kam sein ganzes Weltbild durcheinander. Doch er reagierte nicht mit empörtem Bellen oder ärgerlichem Knurren, wie man das bei Hunden erwarten konnte. Und jetzt kommt das Erstaunliche. Paul rennt noch einmal in den Garten, hob sein Bein und nach dieser Tat kam er wieder voller Erwartung zu seinem Napf zurück. Warum habe ich Ihnen diese Geschichte, die eigentlich zum Schmunzeln anregen kann, noch einmal erzählt? Ich finde, Dobermann Paul macht klar, Wirklichkeit ist selten so eindeutig, wie man das auf den ersten Blick vermuten könnte. Paul hat ja nichts anderes getan aus der Sicht eines Hundes, als Wirklichkeit eben aus seiner Sicht zu interpretieren, indem er für sich völlig sinnvoll das Heben des Beines und den gefüllten Napf miteinander verknüpft hat. Das war seine Wirklichkeit. Auf Wirklichkeit bezogen veranschaulicht Paul, sie ist durchaus uneindeutig. Sie muss immer wieder interpretiert werden, Wirklichkeit. Bei der Deutung von Wahrheit also, auch bei unseren Wahrheiten, spielt Meinung, also Subjektivität, eine entscheidende Rolle. Der Bibel ist solches nicht fremd. Im Johannesevangelium fragt Pilatus, als Jesus vor ihm steht und sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und der Vater, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Johannes 18, Vers 38. Im ersten und zweiten Jahrhundert nach Christus wurde auch in den christlichen Gemeinden um Wahrheit gerungen. Da gab es Strömungen, die für sich eine höhere Erkenntnis beansprucht haben. Der übliche Gemeindeglaube, so sagten sie, der sei zwar nicht null und nichtig, aber er ist defizitär, mit Mängeln behaftet. Ihre Lehren trugen sie sehr aggressiv in die Gemeinden hinein und die Briefe des Neuen Testamentes, die sind Zeugnis davon. Letztlich reklamierten sie für sich ein Monopol auf Weltdeutung. Und einige Briefe des Neuen Testamentes setzen sich intensiv mit dieser Lehre auseinander. Ich lese uns einen Text aus dem ersten Brief des Johannes, des Johannes Kapitel 3, 1 bis 2 vor, wenn der mal gerade eingespielt wird. Ja? Hört das bitte vor dem Hintergrund, dass diesen Christen in der Gemeinde Zweitklassigkeit verkündet wurde. Lest diesen Text und habt das im Hinterkopf. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Und wir sind es auch. Keine Zweitklassigkeit. Und wir sind es auch. Darum erkennt uns die Welt nicht, denn sie hat ihn nicht erkannt. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Es geht in diesen beiden Versen um Differenzen zwischen der Gegenwart und einer noch ausstehenden Zukunft, einer Erfüllung. In der Sprache der Theologie, es geht um zukünftiges Heil. Erlauben Sie mir an dieser Stelle eine Anmerkung. Machen Sie so einen Gedanken, so ein Sternchen, macht man ja dahin, so eine Anmerkung. An solchen Differenzen kann Mann und Frau zerbrechen. An solchen Differenzen kann man zerbrechen. Und da bin ich ganz schnell nicht mehr bei den Gemeinden des ersten und zweiten Jahrhunderts, sondern heute. hier in Ehringshausen. Wir ertrinken in der erlebten Gegenwart, verknüpfen vielleicht wie Paul Fakten, aber vielleicht sind die ja gefaked, die Fakten. Es sind gar nicht die richtigen. Und das lässt dann im Ergebnis verstörende Bilder in uns aussteigen. Deswegen nochmal meine Frage, auf welche Nachrichten hören wir? Geht wirklich alles nur noch den Bach runter? Die Energiekosten gehen hoch, in Europa gibt es wieder Krieg, die Inflation in unserem Land liegt bei fast 10%, alles richtig. Nichts davon ist gelogen. Niemand kann aufstehen und behaupten, hier wäre etwas verfälscht worden. Aber was bewirkt das in uns? Was sagt unsere Seele dazu? Kommt die noch mit? Oder bleibt uns nur noch die Erinnerung, dass früher alles besser war? Ich habe den Satz ja vorhin aus meiner Lieblingsballade zitiert. Es ist, als ob ein Rauschen im Wald von alten Zeiten spricht. Aber man kann sich damit ja auch seine Gegenwart schönreden. Und dann stellt man doch fest, es gibt keinen Weg zurück in diese alte, fröhliche, helle Welt. Wie heißt es in Psalm 121? Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Also, liebe Gemeinde, auf unsere Blickrichtung kommt es an. Ich muss meine Augen erheben. Das ist ein aktives Geschehen. Die Hilfe wartet nicht an der nächsten Ecke. Sie will gesucht und gefunden werden. Und nicht suchen bedeutet in solchen Augenblicken auch nicht finden. Wir können uns solchen Luxus an Hoffnungslosigkeit eigentlich gar nicht erlauben. Wir entwickeln keine Perspektiven mehr. Wir vergraben uns in den Produkten unseres Kopfkinos. Wir leben in Echokammern. Da kommt von den Wänden nur zurück, liebe Gemeinde, was man in Verzweiflung rausgerufen hat. Das ist dann unsere Wirklichkeit. Und jetzt denken Sie an Hagar. Ich habe Ihnen diese Geschichte vorlesen lassen. Das ist eine fürchterliche Geschichte. Und ich sage das ausdrücklich, die Hagar ist da ohne ihr Verschulden an dieser Stelle reingekommen. Und da sitzt sie da am Brunnen, den sie nicht sehen kann. Und sagt, ich voller Depression, ich kann nicht sehen, des Knaben sterben. Und da geschieht etwas von Gott her. Und da erst, als ihre Augen geöffnet werden, kann sie den Brunnen sehen. Das ist also großartig beschrieben. Genau in solchen Situationen finden wir uns immer wieder vor. Wir müssen aufpassen, dass wir uns selbst nicht eine vergiftete Gegenwart produzieren. Das war bei Hagar. Wer will es ihr verübeln? Es ist ja immer schon so gewesen. Wir bleiben in unseren Erfahrungen hängen. Und für neue Erfahrungen ist dann kein Platz mehr da. Auf solchen Wegen, liebe Gemeinde, werden wir immer kleiner. Und wenn wir bei uns selbst nicht mehr zu Hause sein können, dann wird es eng. Dann passt da nichts mehr durch. Zu meinen Lieblingswandergebieten gehören die südfranzösischen Cevennen. Da waren wir schon als Jungschaftler unterwegs gewesen. Besonders die Tarnschluchten. Da haben sich dann unter Ludwig XIV. Die Hugenotten versteckt bei den Religionskriegen der damaligen Zeit. Die Franzosen nennen das Gebiet Gorges du Tarn, Gorge der Schlund. Da hört man schon am Namen, dass da etwas eng wird. Gemeint sind die Tarnschluchten, 100, 200 Meter senkrechte Wände. Wenn man da unten steht, kann das Beklemmungen auslösen. Bloß, wie kommt man da wieder raus? Zukunft braucht Vertrauen, liebe Gemeinde, keine Resignation. Aber wir halten schon einmal fest, Hoffnungslosigkeit ist da keine Option. Ganz gewiss nicht. Unser Bibelwort, Geht da ganz andere Wege. Seht, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat. Wir heißen Kinder. Und das sollte dick gedruckt werden. Und wir sind es. Und wir sind es. Das wird uns zugesprochen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Hier lebt einer, nicht erfahrungsorientiert. Das ganz andere Ufer der Hoffnung lebt offenbarungsorientiert. Nicht erfahrungsorientiert, offenbarungsorientiert. Solche Gewissheit, und wir sind es, macht sich getrost auf den Weg. Die macht sich auf den Weg. Damals war die Einflüsterung, euer Glaube taugt nichts. Ihr müsst zu neuen Erkenntnissen aufbrechen. Die Antwort, die unser Wort gibt, lautet, ihr seid Gottes Kinder. Ihr seid Gottes Kinder. Ihr habt alles, was zu einem guten Leben notwendig ist. Verstehen wir, es geht nicht um theologische Feinheiten. Da geht es nicht drum. Es geht um Alltagsbewältigung. Es geht um Alltagsbewältigung. In der Dogmatik gibt es den Begriff Prolegomena, das heißt Vorwort. Vorwort. Pro ist vorher und Logos ist das Wort, also das Vorwort. Das ist das Wort, ohne dem das Nachfolgende nicht verstanden werden kann. Das Nachfolgende großgeschrieben. Das Nachfolgende ist dann unser Leben. Unser Lebensweg ist gemeint. Und auf diesem Weg wird uns zugesprochen, ihr seid Gottes Kinder, jetzt schon, heute, sofort. Und das ist das Prolegomena Gottes, das Vorwort Gottes, ohne dem alles andere nicht verstanden werden kann. Ihr seid es. Darauf ist Verlass. Dieses Vorwort erklärt Wirklichkeit, ist Deutungshilfe, schenkt neues Segen. Und jetzt denken Sie wieder an Hagar zurück. Ihr wurden die Augen aufgetan. Und auf einmal hatte sie die Möglichkeit, ihr Leben anders zu interpretieren. Eine geniale Geschichte. Eine geniale Geschichte. Wer solches sagen kann, ihr seid Gottes Kinder, der hat Hoffnung. Die Frage nach dem guten Ende meiner Geschichte muss gar nicht mehr gestellt werden, weil das gute Ende ist auf jeden Fall in und bei Gott gut aufgehoben. Da können wir uns drauf verlassen. Aber das Lied ist ja noch nicht zu Ende. Im zweiten Vers, da heißt es, aber was wir sein werden, ist noch nicht offenbar geworden. Will heißen, da steht noch etwas aus. Es gibt noch Widersprüche und Differenzen. Und die gilt es auszuhalten. Unterschiede, die uns Leiden machen wollen. Darum brauchen wir Gewissheiten. Das macht uns lebenstüchtig. Das ist der Gegenentwurf zum Luxus der Hoffnungslosigkeit. Die deutsche Sprache kennt bekanntlich drei Zeiten. Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Und zu jeder Zeit gibt es auch noch eine Nebenzeit, welche die jeweilige Vollendung einer Zeit anzeigt. Also vollendete Gegenwart, vollendete Gegenwart, vollendete Zukunft. Und letztere Sprachform ist im Deutschen relativ selten im Gebrauch. Die Grammatik nennt das Futur 2. Und Futur 2 fragt uns, und das hören Sie jetzt bitte vor dem Hintergrund unseres Textes, was willst du gewesen sein? Was willst du gewesen sein? Jetzt wird schnell klar, vom Kommenden her gedacht, kann ich mir den Luxus der Hoffnungslosigkeit eigentlich gar nicht leisten. Aber auch ist eins klar, Futur 2 kommt nicht von selbst. Da gibt es keine Automatismen. Das will gelebt werden, da wollen Wege gegangen werden. Futur 2 erfordert immer wieder neue Aufbrüche. Futur 2 will uns bei der Arbeit sehen. Du bist dran. Du bist jetzt dran. Gebt Acht, passt auf euch auf Und vor allem mauert euch nicht in euren Begrenzungen ein. Ganz wichtig. Was willst du gewesen sein? Mauert euch nicht ein. Von selbst kommt nur. Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Das kommt von selbst. Aber das ist oft vergangenheitslastig, erfahrungsorientiert. Und doch sind sie immer wieder unser Tagesgeschäft. Solche Rückblicke. Daran kann man sich abarbeiten. Ich habe das alles schon angedeutet. Aber das sei ferne. Das sei ferne. Ich schließe mit einem Wort, das ich kürzlich im Losungsbuch der Herrenhuter Brüdergemeinde lesen konnte. Es erinnert und gibt Zuversicht gleichermaßen. Es gehört zu den sogenannten katholischen Briefen, aber ich will das gleich schnell aufklären. Katholisch meint nicht das Bekenntnis, sondern den Wortsinn, nämlich allgemein. Es sind nicht Briefe an eine Gemeinde, sondern eher Rundbriefe an mehrere Gemeinden einer Region. Und das ist der Johannesbrief und das, was wir jetzt lesen werden. Vielleicht könnt ihr den Text mal einblenden. 2. Petrus 1, Vers 19. Das gehört auch zu den katholischen Briefen, also Rundbriefe an mehrere Gemeinden. Und da heißt es, umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet. Und zwar als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dieses Wort, liebe Gemeinde, will mit uns unterwegs sein. Da ist vom Aufbruch die Rede und wir müssen diese Wege gehen, genauso wie es hier im Text heißt. Es ist auf unser Mitgehen angelegt. Es ist ein gutes Handgepäck zur Alltagsbewältigung und es verschafft uns eine robuste Geländegängigkeit. Ich sage das mal so, in Erinnerung an unseren Orientierungsläufen. Darum tut ihr gut daran, darauf zu achten. Darum tut ihr gut daran, darauf zu achten, sagt unser Wort. Es erhellt eure Lebenswege, bringt Licht in die Szene. Alles wird genannt bei Namen. Bringt Licht in die Szene. Auch dann, Jochen Klepper, wenn der Alltag dunkel daherkommt. Und für Jochen kam er ganz gewiss dunkel daher. Das bleibt uns nicht erspart. Aber es ist gut, wenn wir dann solche Worte hören, die uns ausrichten. Und, liebe Gemeinde, ist doch genial gesagt, man ahnt schon die kommende Morgenröte. Es bleibt nicht immer dunkel. Man ahnt schon die kommende Morgenröte. Ganz am Schluss der Offenbarung des Johannes sagt der wiederkommende Jesus, Offenbarung 22, 16, ich bin der Nachkomme und das Geschlecht Davids, der strahlende Morgenstern. Also ein Synonym, wenn man so will, für Jesus Christus. Nehmt diese Zusage in eure Deutung von Wirklichkeit auf. Nehmt das mit nach Hause. Dann kann auch im grauen Alltag Neues entstehen. Amen.
Wir beten noch mal zusammen auch für bitte. Lieber Herr, und das möchten wir mitnehmen bei uns im Alltag, dass du unser Morgenstern bist, du allein. Und du mit einem prophetischen Wort, mit dem Logos, dass du in die Welt sprichst. Herr, das möchten wir täglich lesen, uns daran orientieren, weil nur dann in unserem Herzen der Morgenstern aufgehen kann, das Licht werden kann. Herr, wir lesen so viel im Alltag und beschäftigen uns so viel und hören so viel, aber da ist so wenig von dir. Und das müssen wir bekennen. Herr, wir möchten dich wieder bitten, dass wir uns wirklich mehr Zeit nehmen, um uns gerade jetzt im Advent auf dich zu besinnen, unseren Blick auf dich ausrichten. Und Herr, so möchten wir dir ja auch unsere Gemeinde anbefehlen und die Menschen, die krank sind. Herr, wir möchten dich bitten, dass du bei ihnen bist, dass du sie diese Woche tröstest, dass du ihnen die Schmerzen nimmst. Herr, wir möchten dich auch bitten für uns hier in der Gemeindeleitung, dass wir uns am Mittwoch treffen und dass wir nicht unsere eigenen Sachen machen, sondern dass wir wirklich dich im Blick haben, auf dich hören und dass du uns wirklich in der Gemeindeleitung dein Wort gibst, deine Weisung gibst. Herr, so möchten wir dich bitten, dass du die Woche bei uns bist, dass wir Licht sein können im Advent für andere Menschen um uns her und dass wir dich als den wiederkommenden Herrn doch verkündigen können. Amen.
Wir singen nun das Lied: Wie soll ich dich empfangen? Die Strophen 1 bis 3.